SRF 2 Kultur.
Die Sendung Kontext, am Mikrofon Christoph Keller. Täglich sind in der Schweiz 3,7 Millionen Menschen unterwegs zur Arbeit. Hinzu kommen Ausflügler, Menschen, die zum Einkauf unterwegs sind, Reisende aller Art. Es sind viele und es werden immer mehr. Sie stehen im Stau, stehen sich im Zug auf den Füßen herum, stehen Schlange im Tram. Bevor das Land stillsteht, braucht es Lösungen. Und die sind durchaus vielfältig. Millionen Pendler sind unterwegs in der Schweiz täglich und ziemlich genau die Hälfte benutzt das Auto. Das Auto ist nicht nur ungebrochen das Lieblingsvehikel der Schweizer, es wird auch immer schwerer, immer größer. Denn mit zunehmendem Wohlstand kaufen sich Schweizer immer mehr von den Sport Utility Vehicles durstige, hochgebaute Autos. Müsste man andere Autos einsetzen für die Stadt, für die Aglo? Diese Frage stellte ich dem Industriedesigner Tobias Wülser, Mitinhaber der Firma Designwerk, an der Tagung Mobilität 2014, durchgeführt vom Tagesanzeigerforum am Gottlieb-Duttweiler-Institut in Rüschlikon. Tobias Wülser hat für die Post die elektrischen Flitzer für die Briefzustellung mitentwickelt, die dreirädrigen DXP. Er ist aber auch mit einem zweirädrigen Elektromotorrad einmal um die Welt gefahren. Und ich wollte zuerst einmal von ihm wissen, warum er dieses Abenteuer gewagt hat.
Oh, das ist eine ganz schöne Geschichte. Ich habe mir schon als Knabe überlegt, wie ich einmal ein Pionier werden kann. Ich hatte die Möglichkeit, durch meine Ausbildung bei Sauber Petronas viel mit Fahrzeugbau zu tun zu haben. Habe einen Freund kennengelernt, der Elektroingenieur ist, mit dem ich dann auch die Welt umrundet habe. Und als Industriedesigner ist es natürlich eine sehr schöne Geschichte, wenn man mit dem eigendesignten Fahrzeug die Welt umrunden kann und das elektrisch, lautlos, ohne einen Tropfen Öl zu verbrennen. Das waren die großen Motivationsthemen hinter dieser Reise.
2010 sind Sie um die Welt gefahren mit diesem eleganten, schnittigen, zweirädigen Fahrzeug. Jetzt, heute, gibt es auf dem Markt eine ganze Reihe von Elektrofahrzeugen. Was bringt denn die Entwicklung, die Sie gemacht haben mit diesem Fahrzeug, mir als einer, der auf ganz normale Mobilität angewiesen ist?
Für mich nach rund 4 Jahren ist es wirklich immer noch ein Forschungs- und Pilotprojekt, was wir umgesetzt haben. Man muss aber ganz klar sagen, dass die Elektromobilität Fortschritt gemacht hat, dank der Batterietechnologie. Das ist der Schlüssel dieser Mobilität. Also es gibt verschiedene Innovationen, verschiedene Konzepte, die ausprobiert werden. Das Einspurfahrzeug, zwei- oder Mehrspurfahrzeuge mit mehreren Rädern. Es wird auf verschiedenen Ebenen wird geforscht. Ich denke, die Kutsche, das Automobil, ist immer noch das Produkt, was sich dann schlussendlich durchsetzen wird, weil alles andere ist aufwendig zu kontrollieren und zu fahren. Es wird also ein elektrisch betriebenes Auto sein, meiner Meinung nach rein batterieelektrisch betrieben. Das spart sehr viel Geld und Zeit. Man kann den Verkehrsfluss eigentlich beschleunigen und auch die Unterhaltskosten, Servicearbeiten, die werden sich drastisch eigentlich verkürzen oder werden günstiger.
Die Annahme besteht ja immer noch, dass eigentlich die Elektromobilität rein auf urbane Räume beschränkt bleiben wird. Wie sehen Sie das?
Ja, ich denke, im urbanen Bereich macht der Elektromotor halt definitiv sehr viel Sinn, da er halt Leistung abgibt oder auch Strom abgeben kann. Auf beide Richtungen funktioniert er sehr gut. Der hat eine Beständigkeit von rund 1 Million Kilometer mit Garantie. Und das sind natürlich Faktoren wie auch leise, effizient, wirtschaftlich, was im urbanen Bereich sehr, sehr viel Sinn macht.
Und wie ist das mit den Träumen, die alle haben, nämlich eben doch ins Auto sitzen zu können, um dann mal eben weit weg zu fahren?
Wir sind jetzt gerade dabei, mit Audi ein Projekt e-tron zu machen, wo wir ein 1 Liter Verbrennungsmotor einsetzen, welcher permanent im optimalen Drehzahlbereich läuft. Denn im Automobil ist eigentlich die Kupplung, sprich das Getriebe, eigentlich nur ein Überbrücker vom Problem. Und wir sehen eigentlich einen Motor, einen Range Extender, der klein, effizient und immer läuft, dabei zu haben, kann die Elektromobilität auf Fernreisen sehr gut und wohl unterstützen.
Kleiner Motor, der meine Batterie ständig lädt. Jetzt, Tobias Wülser, Sie haben sehr viele Projekte entwickelt. Welches ist Ihr liebstes Projekt?
Ja, unser erfolgreichstes Projekt ist sicher der DXP für die Schweizer Post. Das ist ein unglaublicher Fortschritt für die Schweizer Post. Leise, auf drei Rädern kann man sogar im Winter fahren. Die Pöstler fallen nicht mehr um auf dem Eis. Es gibt keine Reklamationen in der Agglomeration von Nachbarn durch die Schlupfkupplung des Verbrennungsmotors. Ich würde sagen, für uns war der DXP sozusagen eigentlich ein Meilenstein für diese Elektromobilität.
Dreirädrige Elektroscooter für die Post aus der Firma Designwerk von Tobias Wülser, ein Meilenstein für die Elektromobilität. Kein Zufall, dass der Kunde für den dreirädrigen elektrischen DXP die Post war. Denn die Post, sie verfügt über einen riesigen Fuhrpark, aber die Post hat wie viele andere auch ein Problem, nämlich, dass dieser Fuhrpark noch nicht optimal genutzt ist. Deshalb setzt die Schweizer Post, wie viele andere auch, auf Carsharing und auf Carpooling, also auf das Teilen von Autos und auf das Mitfahren. Die Mobilität der Zukunft ist eine geteilte Mobilität, so wie in anderen Lebensbereichen mehr und mehr geteilt wird, bei den Ferienwohnungen, bei Airbnb etwa. Dieser Meinung ist ganz entschieden Simone Leicht. Sie ist Leiterin der Mobility Solutions AG der Schweizer Post und auch sie habe ich an der Tagung in Rüschlikon getroffen.
Die Post ist Mobilität. Die Post befördert jeden Tag tausende Briefe und Pakete und deswegen ist sie Mobilität. Und sie hat vor allen Dingen auch einen Nachhaltigkeitsauftrag. Und wir kümmern uns von Seiten Mobility Solutions als Flottenmanager der Post darum, dass die Post jederzeit mobil ist. Und natürlich sind wir daran interessiert, Lösungen anzubieten, die zukunftsfähig sind, die effizient sind, die ressourcenschonend sind und die nachhaltig sind. Nachhaltig im Sinne von wirtschaftlich nachhaltig, ökologisch nachhaltig und auch sozial nachhaltig. Und das war die Idee, dass wir den Bereich Sharing begonnen haben im Business-to-Business-Bereich. Wir haben E-Share angeboten, ein Elektro-Car-Sharing und haben dort 2009 die ersten Erfahrungen mit Sharing gesammelt.
Was heißt das jetzt genau? Es soll nachhaltig sein, es soll effizient sein, es soll eben umweltschonend sein. Was sind da Ihre Angebote, die Sie haben auf dem Markt?
Die Effizienz kommt dadurch, dass wir vorhandene Ressourcen besser ausnutzen. Industriemaschinen sind 24 Stunden am Tag am Laufen und Fahrzeuge stehen 22 Stunden am Tag einfach in der Gegend rum, bewegen sich nicht, sind also ineffizient. Und ein Fahrzeug kann man besser ausnutzen, indem man es teilt zu verschiedenen Uhrzeiten auf verschiedene Nutzer. Das Ganze geht jetzt durch die entsprechende Technik. Internet macht's möglich, Web 2.0 macht's möglich. Man kann in Echtzeit Fahrten teilen, man kann jetzt Fahrzeuge teilen in Echtzeit. Mobile Geräte ermöglichen noch mehr Freiheit, noch mehr Spontanität beim Teilen. Früher hatte man einen Schlüsselkasten, da war der Schlüssel drin gehängt, man hat sich in eine Liste eingetragen, in Excel, hat dann den Schlüssel abgeholt. Jetzt geht das Ganze sehr viel praktischer über mobile Geräte. Und wir bieten jetzt Möglichkeiten an für unsere Flottenkunden, auch innerhalb der Post natürlich, für die Mitarbeiter bieten wir Sharing-Möglichkeiten an und können dadurch die Fahrzeuge besser ausnutzen.
Was sind das für Fahrzeuge?
Das sind ganz unterschiedliche Fahrzeuge. Wir haben zum Beispiel ein Projekt gestartet bei der Post, bei dem wir Lieferwägen der Post vermietet haben im Sharing an andere Transportdienstleister. Wir sharen bei der Post Betriebsfahrzeuge, Dienstfahrzeuge, die die Mitarbeiter nutzen für Dienstfahrten. Wir haben Mitarbeiterfahrzeuge, die geshared werden. Wir sharen bei Mobility Solutions sogar ein Fahrrad, ein Elektrofahrrad, das uns gehört, und ein Elektroscooter für Dienstfahrten. Und wir sharen auch die Flottenfahrzeuge unserer Kunden. Mobility Solutions bietet auch Flottenmanagement für andere Firmen außerhalb der Post an. Und dort bieten wir unseren Kunden auch Pooling- und Sharing-Möglichkeiten.
Jetzt, Sie haben es gesagt, Simon Leicht, das Ganze geht ja nicht ohne die Applikation über Web, es geht nicht ohne Web 2.0, es geht nicht ohne Smartphones. Welche Rolle spielen denn all diese elektronischen Geräte nicht nur bei der Bestellung, sondern auch bei der ganzen Logistik eines solchen Unternehmens?
Es ist sehr wichtig. Also im Sharing-Bereich macht die mobile Anwendung uns das Leben sehr viel leichter. Wir sind der einzige Anbieter, der im Moment Mitfahrzentralen im Echtzeitmodus anbietet. Das heißt, ich bin bereits unterwegs und kann immer noch jemanden mitnehmen, der auf der Strecke zusteigen möchte. Das geht nur über GPS-Anwendungen, über mobile Anwendungen, sonst wäre das nicht möglich.
Das heißt, ich stehe irgendwo an einer Straßenecke und kann mich bei Mobility Solutions erkundigen, ob irgendjemand unterwegs wäre, der mich mitnehmen könnte?
So ähnlich schaut es aus. Wir bieten das Ganze für Privatpersonen über eine Gemeindelösung an, so nennen wir das. Das ist in Zusammenarbeit mit Postauto. Eine Gemeinde kann für ihre Mitbürger eine Mitfahrzentrale anbieten und die Bürger dieser Gemeinde können dann bei anderen, beim Nachbarn, bei einem, der drei Straßen weiter wohnt, zusteigen. Die Fahrt wird ins Internet gestellt und der Bürger kann sich die Fahrt anschauen, entscheiden, ob er mitfährt, eine Anfrage schicken und in Echtzeit bekommt der Fahrer diese Fahrtanfrage, kann sie bestätigen und nimmt den anderen dann mit, am gewünschten Punkt.
Funktioniert das?
Ja, funktioniert. Das System, das wir benutzen, stammt von der Firma Flink aus Deutschland. Die fahren schon seit über 3 Jahren mit Fahrzentrale in Echtzeit und es funktioniert prima. Die haben fast 500.000 Nutzer in Deutschland.
Und in der Schweiz?
Wir sind jetzt gestartet. Wir fahren bei der Schweizer Post mit inzwischen 7 Pilotstandorten. Wir haben einen Pilot für die Gemeindelösung in der Gemeinde Blauen im Badnerland. Der nächste Kunde steht schon an. Ich denke, ich kann es verraten. Das ist im Raum Baden. Und wir sind jetzt aktiv dabei, das Ganze am Markt zu bewerben und neue Kunden zu gewinnen dafür.
Jetzt hat natürlich ein großer Teil der Schweizer Bevölkerung, Herr und Frau Schweizer, ein eigenes Fahrzeug in der Garage stehen und der oder die Autobesitzerin soll jetzt umsteigen auf solche Lösungen. Das bedingt ja doch ein gewaltiges Umdenken.
Das ist richtig. Das Umdenken ist der wichtigste Faktor eigentlich dabei. Für viele Leute ist die Motivation nicht das Geld beim Scheren. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt einige Systeme, die werden aus finanziellen Motivationen geschert. Das eigene Fahrzeug freizugeben oder eine Fahrt freizugeben, wildfremde Personen einsteigen zu lassen, ist eine hohe Hemmschwelle. Wir bieten unsere Lösung in geschlossenen Systemen an. Das heißt, eine Gemeinde nutzt das Ganze für ihre Bürger oder eine Firma nutzt es für ihre Mitarbeiter. Dort hat man ein höheres Vertrauenspotenzial. Man kennt sich, auch wenn man sich persönlich noch nicht kennt, hat man doch eine gewisse Identifikation. Es ist ein Vertrauensnetzwerk da. Wir arbeiten auch mit Bewertungssystemen. Nach jeder Fahrt bewerten sich Fahrer und Mitfahrer. Will ich da nochmal einsteigen? Fährt der gut? Bin ich dort sicher in dem Fahrzeug? Das sind alles Themen, die sehr, sehr wichtig sind. Und dieses Umdenken ist der, sage ich mal, die Knacknuss, die wir definitiv haben.
Wie knacken Sie diese Nuss und wie motivieren Sie?
Die Knacknuss ist zu knacken durch Kommunikation, durch Information. Man muss die Leute aufklären, was habt ihr davon? Vertrauen schaffen dadurch, dass man mal testen lässt, dass man eine Testumgebung schafft. Und wir haben gemerkt, wenn die erste Fahrt absolviert ist, jetzt in unserem Pilotbetrieb bei der Post, bei den Mitarbeitern, wenn die erste Fahrt gemacht ist und die war angenehm, dann geht's auch weiter. Dann finden es die Leute cool und machen weiter.
Jetzt gibt es ja Konkurrenten auf dem Markt, Mobility, es gibt Charoo seit neuestem, in Basel gibt es das Projekt Catch a Car. Was kann denn Mobility Solutions besser als die anderen? Was macht sie einzigartig?
Was uns einzigartig macht bei unserem Produkt, das nennt sich MOSMOVE Sender, ist, dass wir mehrere Angebote verknüpfen. Wir verknüpfen Carsharing mit einer Mitfahrzentrale in Echtzeit und mit dem ÖV-Netz der Schweiz. Denn zur Post gehört auch Postauto und wir haben alle Fahrtlinien von Postauto im Angebot. Wir können also jeder Gemeinde die Mitfahrzentrale in Verknüpfung mit der Postauto-App anbieten. Und das macht das Ganze einmalig.
Das heißt, ich hoppe gewissermaßen vom Zug auf das Postauto und nachher vielleicht noch in ein Privatfahrzeug.
Genau so kann diese Mobilitätskette ausschauen. Man kann eben in Echtzeit, wenn ich aus dem Bus aussteige und jetzt eine spontane Fahrt brauche, wieder auf die App schauen und schauen, ist der nächste Bus parat für mich oder kommt ein Nachbar, den ich kenne, gerade hier vorbei und ich kann bei dem einsteigen. Genauso funktioniert das System.
Von einem Verkehrsmittel zum anderen hoppen, surfen, das ist die Vorstellung der Mobilität in den Augen von Simone Leicht, Leiterin der Mobility Solutions AG der Schweizer Post. Aber damit das alles funktioniert, braucht es Apps, braucht es schnelle, real-time getaktete Navigationssysteme. Deshalb kommen wir in Zukunft ohne intelligente Systeme nicht mehr aus. Das sagte mir Martin Raubal, Professor für Kartografie und Geoinformation an der ETH Zürich.
Geoinformation ist deshalb wichtig, weil wenn wir uns Mobilitätssysteme ansehen, dann spielt sich alles im Raum und unter gewissen zeitlichen Bedingungen ab. Das heißt, die Orte, wo wir hinfahren, wo wir Geschäfte erledigen, wo wir unsere Einkaufstouren machen, haben alle auch eine Auswirkung auf unser Mobilitätsverhalten, weil wir eben zu den meisten Orten eben per Auto, per öffentlichen Verkehr anreisen müssen. Und wenn wir Geoinformationen aus solchen Verhaltensmustern generieren können, dann können wir besser simulieren, wo sich Menschen im Raum bewegen, wohin sie sich bewegen und aufgrund dieser Daten dann die Mobilitätssysteme anpassen.
Wie geht das? Woran messen Sie das? Wie machen Sie das ganz konkret?
Es gibt heutzutage schon sehr viele Informationsquellen, wo wir Geodaten automatisch generieren. Beispielsweise Mobiltelefone haben eine GPS-Funktion, da können Sie die Positionbestimmung dann automatisch aus Telefondaten beispielsweise Bewegungsmuster generieren und so Vorhersagen treffen, wo sind die Hotspots in einem Stadtsystem, welche Verkehrsmittel werden mehr genutzt, welche werden weniger genutzt, sogar mit persönlicher Information, welche Altersgruppen bewegen sich wohin. Und das gibt uns einen guten Überblick, eben wie sich Menschen im Raum bewegen und auch verhalten und welche in einem multimodalen Transportsystem, welche Arten von Fortbewegungsmitteln sie verwenden. Und dadurch kann man natürlich herausfinden, wo gibt es Engpässe, wo muss ich vielleicht die Transportkapazität erhöhen, wo kann ich sie minimieren und wie wechselt das in der Zeit.
Jetzt stehen ja viele lange und viel im Stau. Lässt sich daraus schließen, dass Sie auch gerne lange und viel im Stau stehen?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass generell für die Zukunft müsste ein Umdenken erfolgen. Ich glaube, das Auto ist immer noch eine sehr bequeme Fortbewegungsart. Das steht einfach griffbereit da und dann setzt man sich ins Auto. Aber eigentlich ist es so, jetzt speziell in Zürich ist ein gutes Beispiel. Also es gibt gewisse Gebiete in Zürich, wenn man zur Arbeit fährt, wo man eigentlich täglich im Stau steht, Gubrichtunnel zum Beispiel etc. Und trotzdem denken die Leute eigentlich nicht um, obwohl es ein sehr gut funktionierendes öffentliches Verkehrssystem gibt.
Um diese Bequemlichkeit geht es Ihnen ja auch ein Stück weit. Sie sind daran, eine App zu entwickeln und ein Stück weit auch zu testen, wo es eben nicht um Bequemlichkeit geht, sondern um Effizienz.
Also das steht eigentlich erst am Beginn, dieses Projekt. In der Schweiz wurden Schweizer Kompetenzzentren für Energieforschung gegründet und wir sind aktiv an zwei beteiligt und eines davon beschäftigt sich mit Energie und Mobilität. Und da gibt es sehr viele akademische Partner, aber auch sehr viele Industriepartner. Und ein Forschungsschwerpunkt dort ist es, das machen wir zusammen mit dem SUPSI aus dem Tessin, wirklich eine App zu entwickeln, die sozusagen nicht den kürzesten oder schnellsten Weg vorschlägt, sondern den energieeffizientesten Weg. Und in diesem Projekt wollen wir auch eine Langzeitstudie durchführen über 3 Jahre mit 1000 Personen, wo man dann wirklich evaluieren kann, was motiviert Leute zu energieeffizientem Verhalten und hat dieses Verhalten Bestand. Das heißt, ist das nicht nur zu Beginn, ich will gerne diese App ausprobieren, sondern verwenden diese Leute dann wirklich in 2, 3 Jahren auch noch die App und hat das eine langfristige Auswirkung in Bezug auf energieeffizientes Verhalten?
Das heißt, die App sagt mir eigentlich, welches Verkehrsmittel ich benutzen soll, um möglichst effizient zu sein. Was kriege ich dafür, Martin Raubal?
Ja, was kriege ich dafür? Das ist, wenn Sie als Testperson im Projekt mitmachen, dann gibt es Preise zu gewinnen für das energieeffizienteste Verhalten. Die große Frage, die sich uns aber stellt, ist, wie kann man Leute motivieren, solche Apps zu verwenden? Das kann aus Spaß sein, das kann mit unterschiedlichen Spielfunktionen einhergehen, dass ich sage, ich vergleiche mich zum Beispiel mit meinen Nachbarn oder Freunden, wer ist energieeffizienter? Aber das ist, glaube ich, noch eine große Forschungsfrage, diese Motivation, was bewegt Leute dazu, zu energieeffizientem Verhalten Ein Gedanke dabei wäre natürlich, etwas Gutes zu tun für unsere Umwelt. Die Frage ist das genug oder nicht?
Welches ist Ihre Hypothese jetzt mal zu Beginn dieses Projekts?
Ich bin optimistisch und denke doch, dass die Leute erstens mal Spaß haben mit so einer App und wenn sie dann wirklich sehen, was sie an CO2-Emissionen eingespart haben und dass sie sich energieeffizienter als manche ihrer Kollegen oder Freunde bewegen, dass das allein schon Motivationsfaktor ist, um diese App weiter zu benutzen. Genau wie das heutzutage passiert im Sport mit diesen ganzen Sport-Gadgets und Apps, bin ich optimistisch.
Martin Raubal, Geoinformatiker an der ETH Zürich, ist also optimistisch. Aber ohne Umdenken geht gar nichts. Das Umdenken dürfe nicht nur beim Einzelnen ansetzen, es brauche mehr. Ein Umdenken bei der Planung, bei der Organisation des Raumes insgesamt. Das sagte mir Stefan Lienin. Er ist Managing Partner bei der Firma SustainServe. Die SustainServe war mitentscheidend beteiligt an der Studie Zukunft urbane Mobilität. Hier wurden Grundlagen geschaffen für eine nachhaltige Mobilität im Raum Zürich. Die Mobilität soll umweltfreundlich sein, sie soll wirtschaftlich und sozial belebend. Heißt das, fragte ich Stefan Lienin, dass der individuelle Autoverkehr in Zukunft verschwinden muss?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir werden unterschiedliche Zielgruppen, auch Konsumententypen haben. Wir werden nach wie vor Leute haben, die mit dem Auto gerne allein unterwegs sind, selbst wenn es teurer wäre oder auch mal mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, falls die Staus weiter zunehmen. Ich glaube aber, dass es zunehmend auch in der jungen Generation einen Anteil von Leuten gibt, die sehr offen sind für die Sharing-Generation. Das sieht man ja auch, dass der Anteil autofreier Haushalte zum Beispiel in Ballungsräumen wie Zürich am Zunehmen ist. Und dort werden natürlich dann Carsharing-Modelle da deutlich auch in Zukunft gewinnen.
Das heißt, das Ziel des mobilen, urbanen Bürgers, der Bürgerin der Zukunft ist vor allem voranzukommen und es ist ihm oder ihr vielleicht egal, womit.
Ich glaube, in Zukunft wird es so sein, dass man von A nach B kommen will und dann hat man je nach Person, will man das vielleicht möglichst günstig, möglichst schnell, möglichst sicher oder komfortabel und dass sich die Leute je nach ihren Bedürfnissen den optimalen Weg von A nach B suchen und das mag für den einen sein, man nehme das Auto und fahre von A nach B und der andere fährt vielleicht mit dem Velo zum Bahnhof, fährt mit dem Zug weiter und nimmt dort ein Mobility-Carsharing-Auto, um dann bei B anzugelangen.
Sie haben sich mit dem ganzen metropolitanen Raum Zürich beschäftigt in Sachen Planung. Es braucht ihr da Veränderungen? Was sind da die wichtigsten Punkte, die bei der Planung dieses Raumes in Zukunft berücksichtigt werden müssen?
Mhm. Also ich glaube, es geht um ganz verschiedene Dinge, die auch eine unterschiedliche Zeitdauer haben. Wir haben im Projekt Zukunft urbane Mobilität gesehen, dass es einmal die Raumplanung und Siedlungsplanung der kurzen Wege braucht. Also wir brauchen mehr Regionalzentren, an denen zum Beispiel dann auch Wohnen und Arbeiten gemischt wird, dadurch auch weniger Mobilität. Es braucht flexiblere Arbeitsformen, wie zum Beispiel Homeoffice, die natürlich auch ermöglichen, dass man zum Beispiel nicht zwischen dem 7- und 8-Uhr-Peak am Morgen unterwegs ist, sondern vielleicht am Anfang zu Hause arbeitet, dann etwas später erst ins Büro geht. Dann, denke ich, braucht es diese integrierten Mobilitätsplattformen, wo Technologie eine Rolle spielt und eben auch diese Sharing-Plattformen. Und zu guter Letzt wird es auch darum gehen, möglichst effiziente Fahrzeuge, also energetisch effiziente Fahrzeuge einzusetzen. Von daher, ein Mix von diesen Maßnahmen wird es meiner Meinung nach machen.
Ein Mix von Maßnahmen, vielleicht zwei unterschiedliche Konzepte. Das eine ist weniger Mobilität, das heißt mehr Verdichtung.
Verdichtung ist sicherlich ein Prinzip, das ist auch ein großes Thema in der Schweiz momentan. Es gibt andere Prinzipien, eben das Teilen oder das Ersetzen. Mobilität muss ja nicht immer Verkehr bedeuten. Also ich kann auch mobil sein, ich kann Sachen erleben, ohne jetzt mich vom Ort A nach B zu bringen. Also bestes Beispiel ist das Homeoffice. Ich kann zunehmend auch von zu Hause arbeiten, habe vielleicht sogar noch einen Gewinn an Lebensqualität und muss nicht das Auto oder den öffentlichen Verkehr in der Zeit benutzen.
Das alles geht, wenn wir mal den intelligenten, mobilen, urbanen Menschen unterstellen, ja nicht ohne Informationssysteme. Und da spielen Internet, Apps, iPhones und so weiter eine ganz zentrale Rolle.
Ja, ich denke, man hat heute ganz andere Möglichkeiten als noch vor 5 Jahren. Da kommen völlig neue Möglichkeiten hoch, dass man sich zum Beispiel ein Auto teilen kann, dass man sich ein Taxi teilen könnte, dass man, der Fahrer kann bewertet werden, umgekehrt können zum Beispiel Vermieter von Fahrzeugen ihre Mieter raten, so dass man auch Vertrauen schaffen kann, wenn dann der Nächste sich überlegen muss, vermiete ich mein Auto. Das sind völlig neue Möglichkeiten da, die auch die Mobilität, denke ich, sehr stark beeinflussen können.
Airbnb gewissermaßen als großes Konzept auch für eine metropolitane Region wie Zürich, dass man eben teilt, dass man intelligent nutzt und Vertrauen schafft?
Sicherlich ein sehr wesentlicher Aspekt. Ich glaube, teilen heißt ja auch, dass wir weniger Fahrzeuge brauchen, weil sie nicht im Besitz sind. Teilen heißt, dass wir höhere Besetzungszahlen in den Fahrzeugen haben. Teilen kann heißen, dass wir auch den öffentlichen Verkehr in Spitzenzeiten entlasten können. Es geht aber darum, diese ganzen Systeme smart und am richtigen Ort einzusetzen. Und das ist die Kunst. Wir stehen im Moment am Übergang dazu und es gibt viele Konkurrenzprojekte und Modelle und da müssen sich jetzt die Besten herausschälen.
Was braucht es, damit dieser Übergang gelingt?
Ich glaube, es braucht wenige Systeme, die letztlich eine kritische Grenze überschreiten, die also groß genug sind, um für die Masse attraktiv zu sein. Wir haben nichts davor, wenn es ganz viele Systeme gibt. Das kennt man aus anderen IT-Bereichen auch. Es braucht, denke ich, ein paar starke Player in der Schweiz, die das umsetzen können, sodass auch die Masse tatsächlich erreicht wird. Und da gibt es viele gute Ansätze und ich denke, die Besten werden da hoffentlich das Rennen machen.
Ich dachte, Sie sagen mir, es braucht einen politischen Willen.
Es braucht wahrscheinlich beides. Es braucht einerseits, ich bin Unternehmer, von daher braucht es die unternehmerische Innovation für das. Andererseits ist es so, dass einzelne Start-up-Unternehmen mit der besten Idee es nicht einfach schaffen können. Sie brauchen schon die politischen Rahmenbedingungen, dass das möglich ist. Sie brauchen zum Beispiel Zugang zu Daten oder die Möglichkeit, manchmal einschränkende Regularien, dass die vielleicht beseitigt werden und so Hürden auch beseitigt werden. Und ich denke, insgesamt braucht die Wirtschaft im Bereich Klarheit von der Politik, in welche Reise es geht, damit man die technischen Möglichkeiten, die jetzt da sind, auch wirklich implementieren kann, auch wirklich zur Anwendung bringen kann.
Die Politik muss die Vorgaben machen, damit sich die Mobilität ändert, damit die Wirtschaft weiß, wo sie investieren muss, sagte mir Stefan Lienin, Geschäftsführer der Firma SustainServe. Sie werden nicht weniger, die 3,7 Millionen Pendler in der Schweiz, aber gut möglich, dass sie eines Tages anders unterwegs sein werden. Smarter, eleganter, ungestresster, gemeinschaftlicher, nachbarschaftlicher. Mobilität, heute und in Zukunft, das war eine Sendung von Christoph Keller.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.